Psalm 41 zu machen. Wer hätte das gedacht? So schnell ging's. Das erste Buch der Psalmen ist fast geschafft. Ist mal wieder ein Psalm von David. 41, oder? 41. An dem Vorsänger. Also den Lobpreisleiter oder der, der halt führt im Lobpreis. Also David ist mal wieder in einer Notlage, ne, zu kämpfen mit seiner Sünde, mit seinen Depressionen, mit seinen Feinden. Also seine Gefühle sind mal wieder richtig stark und zu stark für ihn, so dass er wieder auf die Knie kommt vor Gott und es einfach ausschüttet. Ne, so. Und also ich weiß auch nicht, ich habe die Psalmen gelesen früher und ich fand es total genial, weil ich war depressiv, als ich zum Glauben kam. So und mich hat das voll erbaut und voll erreicht. Ne? Ich habe das gelesen und dachte, ja, das kenne ich. So diese Gefühle, ne? So auf die man heute sehen soll. Und ich fand das so schön im Nachhinein, denn je länger ich mit Jesus gegangen bin und es mir schlecht ging, ich habe immer ins Heim gelesen. Ne? Und weil ich finde es so schön, dass dieser mächtige Mann Gottes, ne, und König und so, dass er trotzdem so fühlt wie ich, ne? So, und dass auch er, obwohl er so ein starker Krieger ist und Held, so mit Gefühlen zu kämpfen hat, ne? Und dass ihm das nicht so kalt lässt, ne? So, viele Christen scheinen die Psalmen nicht zu lesen, so weil sie David sehen im Schlachtfeld, dass er vor Gott kommt und sagt, sollen wir gegen die Amoriter kämpfen oder nicht? Und dann sagt Gott, ja, kämpfe. Und David zieht los und siegt. Ne? So, aber das ist David hier, ne? Das sind nur Geschichten, ne? Das ist nur das Grobe, so, aber da geht's nicht in die Personen rein meistens, ne? So in diesen Geschichten von David oder den anderen Aposteln oder den Propheten. So, das ist aber die Psalmen hier, diese Lieder, diese Gebete, die ist so persönlich und so, da dürfen wir miterleben, wie David, was in David selber vorging, ne? Und ich meine, ihr guckt mich an, ich bin immer ein starker Fels, ne? So ein heilig und ernst und es ist schon klar, dass ihr denkt, dass ich keine Schwachheiten habe, ne? Aber das ist nicht so. Ne? Nee, wir alle sind gleich und ob Mann oder Frau, ob die Mann oder die Frau stark wirkt nach außen hin und immer wie beständig und so oder schwankend, ne? So, davon darf man sich überhaupt nicht, aufs Äußere darf man gar nicht gucken. Jeder von uns hat mit diesen Gefühlen zu kämpfen. Selbst der schlimmste Psychopath hat mit solchen Gefühlen zu kämpfen. Wir sind Menschen. Die Frage ist, was machen wir mit unseren Gefühlen, wie gehen wir damit um? So, und bei David siehst du halt, wie wir damit umgehen sollen am besten. Wir sollen uns nicht Rat suchen bei Menschen, nicht Rat suchen bei der Kraft des Menschen, bei Streitwagen und Ägypten in der Welt, bei der menschlichen und weltlichen Denkweise und Philosophie, sondern Mann und eine Frau Gottes sucht Rat beim Gott. Der die Gedanken kennt, der die Nöte weiß, der wirklich in die Tiefe guckt und weiß, was wir wirklich brauchen. Ne? Weil meistens brauchen wir gar nicht das, was wir denken. Ne? Meistens, um geheilt zu werden, brauchen wir genau das Gegenteil. Noch mehr Druck. Ja. So. Von daher, lasst uns zum Hirten gehen, zu dem Heiler unserer Seelen, so zu dem, der Weisheit von oben hat und sagt, kommt zu mir mit euren Sorgen, kommt zu mir, die ihr belastet seid. Ja. Und damit ist nicht nur die Arbeit gemeint oder die Familie oder sonst was, unsere Feinde, sondern oder Versuchungen, sondern belastet sind wir auch mit uns. Ja. Mit Verletzungen, mit Träumen und Wünschen, die wir nicht loslassen können. Ja. All das sagt Jesus, ja. Werft auf mich, kommt zu mir. So, und ich will euch Ruhe schenken. Und David fängt an, wohl dem, Psalm 41, Vers 2, wohl dem, der sich des Armen annimmt, der Herr wird ihn erretten zur bösen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und am Leben erhalten. Und er wird glücklich gepriesen im Land. Ja, du wirst nicht der Gier seiner Feinde, ja, du wirst ihn nicht der Gier seiner Feinde ausliefern. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Krankenlager. Also fängt ihr an, und es geht um Barmherzigkeit. Um Sanftmut. Wohl dem, der sich des Armen annimmt. Und hier ist nicht nur unbedingt der Arme vom Finanziellen her gemeint. Ne? So wie man es vielleicht als erstes denkt. Ja, das sind die, die auf der Straße leben, ne? Die nicht haben. Sondern arm sind, ist jeder, der irgendwie dem irgendwas fehlt. Ne? So irgendjemand, der nicht beachtet wird, weil er nicht reinpasst, so weil er nicht genug Wert hat in den Augen. Ne? Arm ist derjenige, der irgendwas braucht, dem irgendwas, so wie der Zöllner, der war bestimmt reich, der hatte bestimmt seine Leute und so weiter. So, aber er sagt, sei mir Sünde gnädig. Ne? So, er kommt zu Gott und ist arm in dem Moment. Jesus hat gesagt in Matthäus 6 oder so, glückselig sind die geistlich Armen. Warte mal, mach ich mal auf. Matthäus 12 war das, glaube ich, oder? Nee, Matthäus 6. Matthäus 2. Matthäus 5. Ja, Matthäus 5. Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wer ist geistlich arm? Der ist auch arm, aber nicht an Geld oder an Finanziellen. Das kann sein, dass ein geistlich Armer auch drei Autos hat und eine riesen Villa. Ne? So wie Abraham oder wie Hiob. Ne? Voll reiche Typen. Oder wie Lystra. Ne? Die reiche Geschäftsfrau, die Gemeinde aufgenommen hat. Ne? Und für die... Ne? Ach, Lydia, nicht Lystra. Lydia, so, ne, die auch ihr Besitz aufgemacht hat für Gottes Reich. Ne, die war stinkreich und es war okay. Die musste ihr ganzes Geld nicht in die Gemeinde geben. So, ne. Also wer ist arm? Geistlich arm ist der, der sich demütigt unter Gott und sagt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht alles. Ich brauche dich. Ich brauche deine Weisheit. Ich habe Erkenntnis, aber ich vertraue lieber darauf, dass du mir zeigst, was dran ist und für richtig ist und wichtig ist. Ne. Geistlich arm ist der, der sich nicht überhebt über andere, sondern weiß, dass er genauso der größte Sünder ist wie alle anderen. Zu allem fähig. Geistlich arm ist der, der abhängig ist von Gott. Ne? Und Jesus sagt es hier, und die Pharisäer waren mit drumherum, die waren geistlich reich. Ne? Das waren die Angesehenen, zu denen man gekommen ist, um von Gottes Wort zu hören, ne? Um Gottes Gedanken zu hören und seinen Willen. Die das Gesetz verstanden haben und alles. Und sie haben es gezeigt und sie haben es gelebt, ne? Äußerlich. Aber innen waren sie verkrüppelt, ja, und behindert, tot. Und Jesus sagt, glückselig bist du, wenn du dich nicht groß tust. Ja. Sondern wenn du weißt, dass du, auch wenn du schon lange mit mir gehst, trotzdem noch mich brauchst in allem. Ja. Aber genauso arm kann auch ein behinderter Mensch sein, wenn du auf der Straße vorbeigehst. Ne. Zum Evangelisieren merkt man das immer. Wen gibst du einen Flyer, wen sprichst du an? Ja. Setzt du dich zu der Person, die da unten sitzt und dort dreckig und verwahrlost ist? Oder quatschst du die Frau oder den Mann an, wo du die eine Tasche in der Hand haben, wo du es nur klappern hörst? Ne? So. Oder sprichst du die an, die dir gefallen äußerlich, die sauber sind, ne? Die im richtigen Alter sind vielleicht oder sonst irgendwas? Sprichst du einen Opa an auf der Straße? Irgendwann hatte ich mir mal gedacht, ich werde heute auf die Straße gehen, evangelisieren und ich werde mit Absicht nur zu den Menschen gehen, zu denen ich sonst nicht gehen würde. Das war krass, so, weil mir so viele Menschen auf einmal aufgefallen sind, die ich sonst überhaupt nicht bemerke. Ne? Jesus ist durch die Stadt gegangen, er hat gesagt, ich bin für die Armen gekommen, für die Dummen, ne? So für die Kranken. So, und ich benutze die Armen und die Dummen, ne, und die Kranken. So. Jesus hat die Sünde geliebt. Und das ist eben das Herz, das wir brauchen. Ne. Und David ist hier und ja, vielleicht ist er gerade Also er ist gerade in einer schweren Zeit und so. Und viele Menschen haben ihn gerade irgendwie schlecht behandelt und wollen seinen Tod oder so, dass es ihm schlecht geht, aber sitzt so auf dein Lager und denkt so, vielleicht ist er der Arme, ne? So, aber er denkt so vielleicht drüber nach, oh, wäre schön, wenn jetzt jemand kommen würde, um mich zu segnen, ne? Mit mir reden würde, mich erbauen würde, oder mir helfen will. Ne? Aber er fühlt sich hier alleine in der Zeit, wo er das Lied hier schreibt. Und er denkt so, ja, aber glückselig sind doch die. Wohl geht's doch denen, die sich einen Arm annehmen. Ne? So, die kommen. Und für uns ist es genauso wichtig zu gucken, so, und wen spreche ich an? Wen liebe ich? Wer ist denn arm? Ne? Arm sind doch die, die du in der Stadt siehst, die total verwahrlost aussehen und wo du richtig siehst, so, und die sind Crystal-abhängig. Und das wird mehr und mehr kommen. Ne? Und ich weiß noch damals, von daher fehlt mir da nicht so viel, aber wenn du auf Drogen bist und wenn du, auch wenn du süchtig bist, so, und du bist ständig auf Drogen und immer in diesem Rauschzustand, du verwahrlost. Aber du selber siehst dich als besser an, als der unverwahrlost, als der Normalbürger, ne? So, der ist verachtet unter allen Drogenleuten, auch die Alkoholiker, ne? Weil du selber hörst dich denken, du hörst dich fühlen, ne? So, und du selber denkst, es ist richtig und gut so, ne? Es ist dir nicht wichtig, sauber zu sein. Es ist dir nicht wichtig, dass es sauber um dich drum rum ist. Es ist dir nicht wichtig, pünktlich zu kommen, weil es ist nicht wichtig. Es sind andere Dinge wichtig, ne? Jede Droge bringt eine andere Denkweise. Und das müssen wir auch wissen. Das muss wichtig sein, einfach zu sehen, die Menschen, die du dort siehst und die man vielleicht verachtet oder ausblendet, das sind trotzdem Menschen mit. Und ich danke Jesus, dass er zu mir gekommen ist. Er hat mich berührt und er hat mit mir geredet. Er hat Kinder geschickt, die keine Angst vor mir hatten. Und ich durfte hören. Und nach wurde ich verändert mit meiner Denkweise. Und wurde sauberer und wurde klarer und habe verstanden, dass Gott ordentlich ist und wollte selber immer mehr ordentlich werden. Ich lange noch. Aber wohl dem, der sich des Armen annimmt. Der Herr wird ihn erretten zur bösen Zeit. Was hier steht, ist wunderschön und mächtig. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Glückselig sind die Barmherzigen. Denn ihnen wird Barmherzigkeit gegeben werden. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. Das ist das, was Gott sagt. Und ich möchte, dass keiner verloren geht. Und das ist doch das Schöne. Du gibst und bekommst selber was. Wohl dem, der sich des Armen annimmt, der Herr wird ihn erretten zur bösen Zeit. Für uns ist gesorgt. Und das ist das Schöne mit Gott. Und das ist die Liebe, die Paulus uns immer wieder predigt, zu leben und zu praktizieren. Die Heiligkeit, die Hingabe Gottes. Das ist das, was Jesus sagt, was sein Weg ist für uns. Und unsere Bestimmung und Aufgabe. Zu vertrauen, dass alle Nöte, die wir so haben werden, wie Essen oder Trinken und Anziehen und Rechnungen und bla, unsere ganzen Probleme und Anfechtungen, die Sorgen und all das, dass er dafür sorgt, ne, dass wir uns darüber überhaupt nicht mehr kümmern sollen. Wir sollen nach oben gucken, dumm, wie Kinder. Wir sollen uns um die Armen kümmern, um die, die was brauchen, die Gott brauchen. Und David sieht das hier in seiner eigenen Not, dass es gut, dass er trotzdem jemand anderen auch helfen kann. Ja. Wohl dem, der sich des Armen annimmt, der Herr wird ihn erretten zur bösen Zeit. Hast du dich schon mal zu einem Obdachlosen auf der Straße gesetzt und mal mit dem geredet? Viele denken ja immer nur, ja, ich kann dem Geld geben oder essen. Aber das ist gar nicht unbedingt nötig. Ich habe mit Obdachlosen so viel Zeit verbracht. Ich will nicht sagen, ich war obdachlos, weil es waren nur 2 Wochen. Aber ich weiß wenigstens ansatzweise, wie es sich anfühlt. Aber ich habe mit so vielen Obdachlosen geredet und das ist interessant. Jeder hat seine Geschichte. Das sind ganz normale Leute, die was zu erzählen haben. Manchmal ist es einfach ein Segen, wenn man sich zu jemandem setzt, der für die Welt arm ist oder minder. Und einfach redet, zuhört, erbaut. Der Herr wird ihn retten zur bösen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und am Leben erhalten. Der Herr wird ihn, er wird ihn, er wird glücklich gepriesen im Land. Ja, du wirst ihn nicht der Gier seiner Feinde ausliefern. Mir ist es heute irgendwie so wichtig zu erzählen, deswegen, wenn ich mich wiederhole oder es langweilig ist, dann selbst schuld, dass ihr hergekommen seid. Aber mir ist noch mal beim Vorbereiten hier, mich hat das irgendwie nicht losgelassen, dieser erste Teil jetzt gerade. Ne? Vor allem dieser erste Vers, weil ja, ich strecke mich aus nach den Nichtgläubigen und ich strecke mich aus nach Gott und ich strecke mich auch danach aus, weniger zu werden und abzunehmen. Ne? Aber irgendwie habe ich das gelesen und mir ist heute nochmal so bewusst irgendwie geworden, dass wir eine Berufung, eine Aufgabe haben für die Menschen, die da draußen sind. Das ist unsere Bestimmung, das ist der Grund, warum wir da sind. Und wie wichtig Gott das ist, ne? Dass David hier auch selber schon erkannt hat, der Mensch ist gesegnet, der bewusst mit den Menschen umgeht, ne? So, der nicht nur sich um sich und seinen Freundes- und Familienkreis kümmert, sondern der bewusst lebt. Ne? So wie Jesus, der durch die Stadt ging und dann nicht nur seine Jünger gesehen hat und die Nachfolger vielleicht noch und vielleicht ein paar interessante Leute, die aufgefallen sind in der Menge, sondern Jesus, der alle Menschen anguckt mit einmal und sagt so, das sind Schafe ohne Hirten. Ne? Das ist der Blick, den Gott uns geben möchte, so diesen Wert zu erkennen, den jeder Mensch hat. Egal, was das Äußerliche spricht. Ne? Und auch da muss ich lernen, ne? Und will wachsen. Zu erkennen, dass jeder Mensch genauso wertvoll ist. Ne? So, dass vor Gott jeder gleich ist. Dass er die Person nicht ansieht. Das ist was mir unmöglich ist. Ne? Weil ich sehe die Person an. Der erste Eindruck. Ne? Ist da jemand, der mich anmacht? Das erste Mal, wenn ich ihn sehe und kennenlerne, dann denke ich die ganze Zeit, kein sympathischer Mensch. Ne? Aber ich darf halt deswegen nicht weniger lieben. Und Gott sagt hier, du bist gesegnet, so wenn du dich den Menschen annimmst, die weniger sind in deinen Augen. Ich meine, ich kann ja nur von meiner Seite her abschätzen, wer arm ist oder reich, ne? Vom Finanziellen abgesehen jetzt. Ich habe meinen Blick, ich habe meine Meinung, und dann denke ich, ja, der ist arm in meinen Augen, ne? Und der ist echt cool, der ist gut. So, der hat was drauf. Dann ist auch mein Nachbar da, meine Frau zum Beispiel, die guckt die Person an, und für die ist die Person nicht arm, sondern reich. Ne? Weil sie ganz andere Perspektive hat auf diese Person, weil sie vielleicht besser kennt oder was weiß ich. Ne? Also muss ich gucken, wer ist in meinen Augen, über wen stehe ich in meinen Augen? Das hört sich doof an, aber es ist doch so. Wir stehen über Personen. Du guckst jemanden an und sagst, ist es mir wert, Zeit zu opfern? Die Person ist es mir nicht wert. Kommt jemand total sympathisch, charismatisches an zu dir und du bist gerade am Auspacken von dem Wagen, ne, von dem Einkaufswagen. Und spricht dich an und sagt, hey, und grüßt dich und das und jenes und so, geht man ganz anders um, als wenn da jemand kommt mit dreckigen Klamotten, ne, wo du schon denkst, so, ja, lebt auf der Straße, ne? Dann denkst du schon oh nee, komm nicht her, komm nicht, hallo, ne? Aber das darf nicht sein. Genauso eine Gemeinde. Kommt da jemand rein, der vielleicht Gott immer hassen wird, aber von außen her weißt du das ja nicht, und der sieht super aus und redet super, ne? Und ist vielleicht wichtig, ich bin Bürgermeister oder was auch immer, ne? Setz dich hin, mein Freund, ne? Und du quatscht und du redest, ne? Aber kommt jemand rein, der vielleicht total verliebt ist in Gott, so, und ihm dient und vielleicht alles gegeben hat, so, um die Menschen auf der Straße zu dienen und deswegen dort leben muss. So, und da kenne ich auch Geschichten. Ne? Aber er riecht ein bisschen, ne? Und es wirkt nicht so toll, so groß. Ne? Ja, ihr wisst schon, was ich sagen will. Ich will jetzt gar nicht drum herumreden. Aber wir haben eine Aufgabe. Jeder Mensch gleich wertvoll zu sehen. Für mich trifft das oft mit Schlipsträgern zu. Ich muss da. Aber Gott hat mich schon geändert in den letzten Jahren. Ne? So langsam werden sie größer in meinen Augen. So, das. Finde es so schön, so. Und der Herr wird ihn nicht der Gier seiner Feinde ausliefern. Du bist beschützt. Selbst wenn die Feinde um dich drum rumringen, so, und dich besitzen wollen. Selbst wenn Satan gierig ist nach dir. So, du wirst glücklich gepriesen im Land. Du wirst gesegnet sein. Du wirst, und das ist ja klar. Jesus sagt ja auch, so, wie du behandelt werden willst, so behandle andere. Und möchtest du gerne Aufmerksamkeit von Menschen haben und geachtet sein, dann musst du natürlich auch Aufmerksamkeit geben und achten. Ne? So. Gott wird ihn bewahren. Der Herr beschützt und Gott wird am Leben halten. Und ich finde es interessant, was Jesus zu dem Thema gesagt hat. Das lese ich nur kurz vor. Der Rest, den geht heute ganz schnell, glaube ich. Matthäus 12, Vers 7. Da streitet er gerade wieder mit den Pharisäern, weil sie sich so wichtig tun und sagen, ja, wir sind ja so toll. Ne? Wir sind so wichtig, wir sind so schön, wir sind so groß und so heilig. Und Jesus, du solltest mehr werden wie wir. Da sagt Jesus und zitiert da von dem Propheten Gott. Und Gottes Stimme sagt in Vers 7, Matthäus 12, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und wenn du mal guckst in Jesaja, sind mehrere Stellen, wo Gott hat gesagt, ich will eure Brandopfer nicht. Ich will eure Stiere nicht, eure jungen Widder, eure Tauben, ich brauche das alles nicht. Eure Trankopfer. Und euren Ersten. Das, was ich will, ist Barmherzigkeit, dass ihr den Witwen hilft und den Armen auf der Straße. Das ist für mich Sabbat. Das ist für mich ein wohlgefälliges Opfer. Das ist Gottes Herz. Darum die 10 Gebote. So, das ist die Liebe, dass wir opfern, uns opfern. Nicht irgendwas tun, was Geld kostet, aber dann haben wir es erledigt, wir haben nicht viel gemacht. So, sondern Gott möchte, dass wir in der Beziehung zu anderen anders sind. Ich kann heute nicht reden, warum auch immer. Und in Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus ja, hey, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und ich bin von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch, das ist sanft. Meine Last, ja, die ist leicht. Ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Und ich merke das, und es tut mir nicht gut, wenn ich im Alltag stecken bleibe. Das ist so, und das ist wichtig, und ich sage es auch immer wieder, aber es ist halt immer noch so ein Prozess. Ne? Ich darf da nicht mich gehen lassen, sondern ich muss wirklich bewusst sein, warum bin ich noch hier? Ich bin nicht hier, um Familie zu gründen. Und ich bin nicht hier auf der Welt, um der beste Papa zu sein. Der beste Ehemann. Geschirrspüler zu haben oder sonst irgendwas, was wichtig ist. Auch nicht, um die beste Gemeinde zu bauen. Oder den leckersten Kaffee zu machen. Das ist nicht der Grund, warum Gott mich auf der Welt lässt. Gott hat mich hier noch auf der Welt gelassen und nicht schon zu sich genommen, weil ich die Menschen lieben soll. Weil ich mich vergessen soll. So, weil ich Licht bin. Wenn ich nicht Licht bin, dann bin ich Dunkelheit. Und jetzt habt ihr es geschafft. Weiter geht's. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Krankenlager. Du machst, dass es ihm besser geht, wenn er krank ist. Hier ist ein gerechter Mann Gottes, ne? Oder eine gerechte Frau Gottes. Aber David sagt, der sich nicht überhebt über andere, ne? Sondern der sich runterbeugt, auf gleicher Höhe ist. Jemand, der hilft und barmherzig ist. Jemand, der sich nicht nur um sich dreht, sondern versucht, Frieden zu stiften, es gut zu machen. Der Gott liebt und ihn in der Weise nachfolgt, der wird auch krank. Und Gott will ihn hier gerade nicht heilen, sondern das ist so schön zu lesen, er ist krank und er liegt auf dem Krankenlager, aber der Herr wird ihn erquicken, fröhlich machen, erbauen und trösten, irgendwelche Gedanken geben. Gott macht, dass es uns besser geht. Ich sprach, o Herr, sei mir doch gnädig. Heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. David kommt hier zu Gott und er ist arm in dem Moment vor Gott, geistlich arm. Er kommt zu ihm und er sagt nicht, du bist mir jetzt gnädig, du vergibst mir, oder du machst mich gesund, oder du nimmst meine Feinde weg, sondern er kommt zu ihm und er sagt, bitte sei mir gnädig. Bitte heile mich. Und ich finde es so krass, dass David sich schon bewusst war, dass wer in Sünde lebt, dass Sünde die Seele krank macht. So wie wenn ich bewusst zu jemandem gehe, der ansteckende Krankheit hat und mich anstecken lasse. So ist es, wenn ich mit Sünde zulasse, wenn ich mich der Sünde hingebe. Ich werde vielleicht physisch nicht immer krank, aber meine Seele wird krank. Und wer bewusst sündigt, das ist so, als ob du zum Aids-Kranken gehst, ihn aufschneidest und dich und dann das Blut vermischt. Das ist einfach dumm. Und David hat gesündigt wieder und er kommt zu Gott und er sagt, bitte sei mir gnädig, bitte heile mich, heile meine Seele. Ich merke diese Krankheit in mir, die sich ausbreitet. Ich merke diese Schmerzen. Bitte sei mir gnädig, weil ich gegen dich gesündigt habe. Und das hat Josef auch gesagt. Ja. Als diese Frau da kommt und ihn verführt. Ja, und er steht vor ihr und sie hält ihn fest und er sagt, hey, wie könnte ich denn gegen meinen Gott sündigen? Ne? Doch das ist so ein Bewusstsein, weißt du, das wichtig ist zu haben, dass ich nicht für mich selber sündige. Die Entscheidungen, die ich treffe, betreffen nicht nur mich. Ne? Und selbst wenn es eine verborgene Sünde ist, die keiner sieht, ich sündige gegen Gott. Ja? Weil ich einen Bund mit ihm gemacht habe, so weil ich sein bin, so weil ich weiß, was gut und was falsch ist. So weil er in mir wohnt, so weil ich Licht bin, weil ich eine Aufgabe den Menschen gegenüber habe, die um mich drumherum sind. Weil das immer der Bereich ist, wofür ich da bin, wofür ich eingesetzt bin. Ne? Und das ist krass, weil Sünde macht nicht nur meine Seele krank und mich krank, sondern Sünde ist Hochmut gegenüber Gott. Und mir hilft es manchmal, wenn ich starke Versuchungen habe, dann sage ich auch manchmal, Satan, hau ab, so geh von mir jetzt. So lass mich in Ruhe, ich werde nicht gegen Gott sündigen, das will ich nicht. Und es hilft, weil in dem Moment wird mir klar, hey, es geht ja nicht nur um mich, ne, sondern da ist der Gott immer noch, ist ja auch noch dabei in der Situation. Wenn ich sündige und nicht an Gott denke, dann betrifft es nur mich in dem Moment, damit komme ich klar, ne? Dann ist der Schritt leicht. Dann geht's mir halt, was auch immer, ist egal, ich denke nicht drüber nach. Aber wenn ich mir gleich bewusst mache, wenn die Versuchung kommt, ich sündige nicht nur gegen mich, sondern ich sündige gegen Gott, dann ist es eine schwere Entscheidung, sich der Versuchung hinzugeben. Es hilft, wenn man sich klar macht, Gott ist gerade hier und guck zu, Gott ist da. Ne? Es ist nicht meine Entscheidung, die nur ich zu tragen habe, sondern die Entscheidung, die ich trage, wird Konsequenzen tragen für alles um mich drum. Gott möchte uns heil machen, heiligen unsere Seele. Aber wenn ich mich für einen bewusst gegen Gottes Willen, obwohl ich ihn weiß, entscheide, so dann wird meine Seele krank wieder. Fällt wieder zurück in diese Trennung. Das will ich nicht. Ich will heil sein. Meine Feinde wünschen mir Unglück. Ja, wann wird er sterben, dass sein Name untergeht? Und wenn einer kommt, um mich zu besuchen, ja, so redet er Lügen. Sein Herz sammelt sich Bosheit und dann geht er hinaus und spricht davon. Das mag ich auch. So Leute, weißt du, die kommen und die dir das Gefühl geben, du bist ein toller Mensch, ne? Oder akzeptiert oder sonst irgendwas und sind interessiert an deiner Lage und dann offenbarst du dich und dann gehen sie raus und tratschen. So, deswegen die Lüge hier. Sie sind nicht Freund, so, sondern eigentlich wollen sie dich nur schlecht machen. Ja. Und damit sitzt hier eine Person auch in seinem Umfeld, die Menschen drumherum haben ihn enttäuscht, ne? Und da ist er verlassen. So, er hat Feinde, die ihn tot sehen wollen. Das wissen wir ja, dass er eine Menge Feinde hatte, die ihn umbringen wollten, von Neiden. Aber dann auch Leute, die er kennt in seinem Umfeld, Bekannte oder Familie, ne? So, die halt kommen und so tun, als ob sie ihn nur besuchen, ne? Als ob sie Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und die halt hinter seinem Rücken halt schlecht über ihn reden. Habe viele Leute, die schlecht über mich geredet haben, schon hinterm Rücken, ne? Aber nach vorne tun sie alle so. Hi. Ich selber habe schon hinterm Rücken schlecht über jemanden geredet, obwohl ich in der Gegenwart zu ihm anders bin. Ne? So. Eigentlich müsste ich sagen, hey, du gehst mir voll auf den Zeiger. Und ich habe überhaupt keine Lust, mit dir zusammen zu sein. Ich rede nicht von dir. Keine Angst, Schatz. Ne? Aber das kann ich ja auch nicht. Ne? Aber dieses Tratschen, ah, das ist was Schreckliches, ne? Der im Kreis des Spötter sitzt. Der sitzt irgendwann und bleibt dort. Ne? Psalm 1. So. Der wird irgendwann selbst zum Spötter. Und das brennt und es tut weh, und wenn man so verletzt wird. Ne? Wenn man hört, dass irgendjemand einen schlecht macht vor anderen, die man gar nicht kennt. Ne? Das tut weh. Das brennt im Herzen. Da sind Gefühle dabei, so, die da raus wollen. Ne? Emotionen, die man am liebsten freien Lauf lassen möchte. Ne? So wie Nachbarn vor der Tür kacken oder so. Das ist einfach so. Das will man dann. Und man würde sich dann besser fühlen, denkt man. Ne? Und auch David hatte das. Aber er kommt zu Gott damit. Ne? Und er hat das alles hier gerade auf einem Haufen kompensiert. Ne? Alle, die mich hassen. Ja, vom Fleisch her, das würde sich so gut anfühlen. Aber das ist nicht das, was Gott will. Lieb deine Feinde, segne die dir fluchen. Bitte für sie, dass sie zur Vernunft kommen. Und alle, die mich hassen, Vers 8, die flüstern miteinander über mich. Ja, sie haben mir Böses zugetan. Gut zugedacht. Ein Belial-Spruch haftet ihnen an. Wenn er da liegt, dann steht er nicht wieder auf. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Also selbst ein Freund von ihm, ein enger Vertrauter, jemand, den er vertraut hat und sich offenbart hat, jemand, mit dem er Zeit verbracht hat, gelacht hat, geweint hat. Ne? Selbst der, mit dem er das Brot aß, das heißt, er war mit ihm zusammen, hatte Gemeinschaft, ne, und nicht nur das, man hat sich verpflichtet, einander zu vertrauen, steht hier unten auch, glaube ich. Frieden zu halten, ne? Das ist prophetisch auf Judas, ne? Der mit Jesus sein Brot aß zusammen, ne? Sein Brot eintauchte in den gleichen Schüssel, so. Das ist das, worum es hier geht. Der Freund von Jesu. Und auch das tut weh. Wenn du merkst, dass du verlassen wirst selbst deine engsten Vertrauten nicht mehr glauben, dass dass Gott mit dir ist oder dass du nicht falsch bist oder dass was auch immer. Ja? So wie Hiob und seine Freunde. Ja? Man verlassen von allem, so alles verloren, was er hatte. Ein schweigender Gott. Eine Situation, wo er überhaupt nicht versteht, warum, weshalb, wieso. Wird das enden? Wird immer schlimmer? Ich werde jetzt sterben? Werde ich heilen? Wird das heilen oder nicht? Was habe ich denn überhaupt? Du musst dir mal vorstellen, du wachst auf und auf einmal kriegst du Beulen. Ja? Du hast das alles verloren, da bist du schon fertig. So, und dann verlässt dich noch deine Frau. So, und, weißt du, und dann hast du überall Beulen und Eiter kommt raus und du juckst dich und es schmerzt die ganze Zeit. Und da kannst du nicht ins Krankenhaus gehen und sagen, ja, hallo, ich habe hier Beulen. Könntest du mir vielleicht was geben? Ein Aspirin oder so? Sondern er sitzt da in der Asche, ne? So vor Gott und demütigt. Weißt du, und dann kommen noch seine Freunde. Und geben noch eins drauf, so, ne? So, und sagen, hey, so, du bist ein Sünder. Das ist alles deine Schuld. So, und hör nicht zu, obwohl Hiob immer wieder sagt, hey, ich laufe richtig mit Gott. Ich wüsste nicht, was ich anders machen sollte. So, mein Herz hat nie eine andere Frau begehrt. So, und ich hab gegeben den Armen. So, und ich habe nach Gottes Willen und nach seinen Gesetzen gelebt. So, ich war ehrenwert. Ich habe nie auf Zins genommen oder mir was geliehen, sondern ich habe eher geliehen so, ne? Und nicht zurückverlangt. So. Und der sitzt halt da und er sagt, ich weiß nicht, warum meine Situation so ist, aber Gott hat mich nicht verlassen. So. Aber die Freunde sagen, nee, du hast gesündigt und du fühlst dich nur so, weil du irgendwas in deinem Leben ist da falsch. Ne? Kenne ich auch. Du bist schon am Ende und am Boden und gedemütigt vor Gott. Und dann kommt noch ein Christ. Drückt dir noch mal richtig Salz da rein, ne? Und sagt so, ja, okay. Und David ist hier und das ist alles auf einmal da, ne? Und so schlecht kann es dir jetzt gerade gar nicht gehen. So schlecht kann es mir gar nicht gehen gerade. Und trotzdem sitzt du da und er sitzt vor Gott und er gibt ihnen alles. Dann gucke, was für ein Herz er hat hier und was er dann bittet. Du aber, Vers 11, Herr, sei mir gnädig. Eigentlich müsste gnädig sein. Eigentlich braucht er Gnade für seine Situation, für die damit klarzukommen und sich nicht zu rächen. Aber er kommt zu Gott und sagt: Herr, sei du mir gnädig, richte mich auf. Herr, bitte schenke mir, dass ich stehen kann. So schenke mir, dass ich mit dir gehen kann. Herr, bitte sei du mir gnädig und verlass mich nicht, sondern ich komme zu dir und ich verlange meine Hilfe nur von dir und von niemand sonst. Du sollst mich hinstellen, aufrichten. Ich verlasse mich nur drauf auf dich, Herr. Und David wartet immer. Und manchmal hat er lange gewartet, ne? Und Gott hat ihn nicht aufgerichtet, sondern er war gebrochen in Asche. Und auch in der Bibel siehst du das immer wieder so, und auch in deinem alltäglichen Leben wahrscheinlich so, Gott hilft nicht immer sofort. Und manchmal muss man einfach durch Sachen durch. Aber wir Menschen, wir sind halt so untreu unserem Gott gegenüber. Ne? Wir suchen viel zu schnell, wenn nicht sofort Hilfe kommt oder nicht zumindest übermorgen, so dann suchen wir uns Hilfe weiter irgendwo. Ne? So. Weißt du aber, das ist nicht göttlich. Sondern menschlich, weltlich. Weißt du, aber David wusste das. Mann, der hatte alle Macht. Stell dir mal vor, du bist König oder Bundeskanzler oder Kanzlerin oder sonst irgendwas. Was eigentlich auch Quatsch ist, weil er so richtig Macht. Ne? Aber sag mal, es gibt eine kleine Insel und du bist da der King, die Königin, Entschuldigung. Ne? Dir gehört alles. Du brauchst dir um nichts Sorgen machen. Ne? Das sind doch die klügsten Köpfe, die kannst du sofort anrufen, die würden kommen, weil du bist ja die Königin oder der König. Ne? Weißt du aber, David, dieser mächtige Mann, der alles hat, die ganzen Philosophien und die ganze Psychologie und das alles war ja auch da hier in Jerusalem. Die Gelehrten, ne? Oder die Mediziner, all diese klugen Köpfe aus den heidnischen Nationen, Der König David hätte sich alles holen können. Genauso wie zu Salomo alle gekommen sind. Aber David macht das nicht, weil David ist ein Mann nach Gottes Herzen. David hat verstanden, meine einzigste Hilfe kommt von Gott. Der einzigste, der fähig ist, mich zu halten und rauszuziehen aus dem Sumpf, ist Gott. Der einzigste, der mir alle Weisheit geben kann und mich vor all meinen Feinden und Problemen beschützen kann, ist Gott. Das ist der. Und David war manchmal wochenlang mit Asche bedeckt und hat gefastet und hat gebetet und hat gewartet. Manchmal hat er geschrien, Gott, warum hast du mich verlassen? Verlass mich nicht, komm zu mir und rede und antworte. Das ist ein Mann Gottes. Das ist ein Herz von jemandem, der Gott vertraut und weiß, wer Gott ist. Und er kommt wieder zu Gott und er ist in der Situation und weiß nicht wie lange, aber ich kenne das. Manchmal bin ich in einer Situation und denke, ich gebe mich selber auf. Du aber, Herr, sei mir gnädig. Bitte richte du mich auf. So will ich es ihnen vergelten. Und das Vergelten hier ist, glaube ich, nicht negativ, sondern positiv. Gib du mir Gnade, so will ich gnädig sein. Denn daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf. Und auch da, egal wie schlimm der Feind doch ist, der uns entgegensteht, und selbst wenn es wir selber sind, unser Fleisch, was für mich mein größter Feind ist, mit dem habe ich am meisten zu kämpfen. Aber ich weiß, dass dieser Tod, diese Sünde, dass die Welt, dass die Dämonen und irgendwelche anderen dunklen Kräfte, selbst die Engel oder sonst irgendwas, dass mein Gottesfeind nicht triumphieren darf über mich. Das lässt Gott nicht zu. Sondern wir haben schon gesiegt in Jesus. Er ist unser Sieg. Und das ist so wichtig zu wissen, dass man nicht verlieren kann, außer man gibt auf. Weil wir sind schon Sieger. So, weil wir hier versiegelt sind und Jesus einen Namen tragen. Und wenn es dir schlecht geht, wenn du denkst, der Feind überwindet mich, egal was es sein kann, und wenn es nur Traurigkeit ist oder Müdigkeit oder Angst oder irgendeine Sucht oder irgendeine Versuchung, der man sich immer wieder hingibt oder was weiß ich. Auch wenn es da einen Feind gibt, der zu mächtig scheint, so, dann ist es gut zu wissen und zu sagen und auszusprechen für sich selbst auch. Selbst wenn Goliath jetzt vor mir steht, Gott lässt nicht zu, dass irgendeiner meiner Feinde triumphieren darf. Wir haben gesiegt. Gott hat uns alles gegeben an diesen geistlichen Mächten, geistlichen Reichtümern, die wir brauchen. Vers 13. Mich aber hast du in meiner Lauterkeit erhalten. Und auch das ist Demut. David sitzt da und er weiß genau, du bist es, der meine Gerechtigkeit hält. Du bist es, der mich lauter hält, mich Wahrheit richtig hält, nicht lauter war, sondern Sinn. Gut ist irgendwo. Du bist es, der mich richtig laufen lässt. Mich aber hast du in meiner Lauterkeit erhalten. Und in den letzten Wochen habe ich das so intensiv wieder gesehen, wenn ich nicht versucht werde. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, tut mir leid, ich muss mich wiederholen, aber passt gerade. Wenn ich nicht sündige, dann ist es, weil Gott mich hält. Wenn ich mich nicht falsch entscheide und ich merke, oh, das fällt mir schwer, diese Entscheidung, und irgendwie bin ich am Kämpfen und ich weiß, was Gott will und ich weiß, was ich will, ne? So diese Sachen halt, die jeder von uns immer wieder hat. Und ich entscheide mich richtig für Gottes Willen und freue mich auch drüber. Ich bin da stark geblieben und ich habe mich richtig entschieden. Auch wenn ich nicht weiß, wo da Gewinn sein soll. Ne? Dann war es Gott, der mir die Stärke gegeben hat. Das war nicht ich. Weil mein Wille ist stark, aber mein Fleisch ist schwach. Deswegen ist er auch der, der uns stärkt. Er auch der, der uns hält. Und er auch der, wenn wir meinen, wir stehen und können es selber schaffen und aus uns heraus ist es, aus unserer Kraft, der uns dann fallen lässt, sodass wir am Boden liegen und gedemütigt sind. Und er ist es, der uns dann wieder hochhilft, sodass wir ihn preisen und sagen, es ist deine Ehre, du machst es. Und ja, es kommt einem vielleicht so vor, als ob man alle Entscheidungen selber trifft, aber das stimmt nicht. Sobald ich siege und sobald ich denke, ich habe was überwunden, dann kommt die nächste Versuchung und Gott zeigt mir echt so viele Sachen, die ich überwunden habe, und dann kommen sie auf einmal wieder. Ja? Manchmal nach Jahren. So. Und du merkst, in mir ist immer noch alles da. Ja? Und ich bin immer noch zu allem fähig. Mich aber hast du in meiner Lauterkeit erhalten und lässt mich vor deinem Angesicht stehen auf ewig. Und David weiß, dass es Gottes Gnade ist, dass er vor Gott stehen darf und dass Gott ihn ewig bei sich haben wird. Dass Gott ihn nicht loslässt, nicht verlässt, weil er sich entschieden hat für ein Leben in der Abhängigkeit von Gott. Auch mit der ganzen Macht, die er bekommen hat von Gott. Und trotzdem hat David sich entschieden, irgendwann, ich will im Angesicht meines Schöpfers stehen und ich möchte ihm gehorsam sein. Und wir sehen ja, was für ein Mann das ist. So, ne? Obwohl es da keine Gottesdienste so groß gab wie heute und nicht so viel theologische Einsichten und nicht so viel Gottes Wort, lehrt uns David, wer Gott eigentlich ist. Ne? Und widerspricht sich nicht mit dem Neuen Testament. Vers 14. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. Das findest du nach jedem Buch von den Psalmen, hat 5 Bücher, und nach jedem Buch hast du hier so einen Lobpreis. Manchmal 2 Verse, manchmal nur einer. Und es ist echt schön, wenn wollte ich heute machen, hatte ich aber keine Zeit mehr für, aber kannst du mal machen, Hausaufgabe. Kannst du mal suchen, wo das Buch aufhört, steht ja immer dann zweites Buch, Psalm 42 bis 72, und dann gehst du zu Psalm 72 und dann guckst du unten, da ist wieder ein bisschen Platz in dem Psalm und dann kommt wieder so eine kleine Lobpreisstelle. Ne? Das hast du nach jedem Buch. Und liest die mal alle nacheinander. Weißt du, du wirst erkennen, wie mächtig Gott ist und wie groß. So, dieser Lobpreis ist einfach, wenn du das liest, so, das ist auch Gottes Wort, und es ist so wichtig, so um das zu sehen. Im Endeffekt erkennt David, Gott ist einfach Gott, einfach riesig, unüberwindbar, heilig, krass. So ein erst der alles macht, erst der alles sammelt, erst der alles durchwoben hat, so mit seinem Wort, mit seinen Plänen. So ein erst der kein Zufall zulässt. Er ist der bestimmt. Und der ausführt. Er ist der alles hält, was er verspricht. Er ist zu 100% hundertprozentig. Und hier das erste Buch endet mit Gelobt sei der Herr. Ja. Jahwe steht da. Gelobt sei der Schöpfer. Der Herr der Herren. Gelobt sei Jahwe, der Gott von Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Herr, ich möchte dich preisen, ich möchte dich loben, ich möchte dir Ehre geben und dir vertrauen. Oh, manchmal ist es einfach schwer, manchmal nicht so. Manchmal fühlt man sich verlassen, manchmal fühlt man sich allein, so ist, manchmal ist man es sogar. Aber trotzdem sind wir nie allein, dafür danke ich dir, dass du das bewiesen hast durch so viele deiner Kinder schon. Und auch persönlich in meinem Leben hast du es mir so oft bewiesen. Ja, dass selbst wenn alle mich verlassen würden, du bleiben würdest. Und es gibt mir Frieden und Freude. Ich will nicht vergessen, dass es Gnade ist und dass du diese Gnade mit Freuden gibst, so, dass ich stehen darf in Lauterkeit vor dir, dass ich vor dir sein darf und von dir hören kann, dass ich mich sicher fühlen kann, dass ich genug habe, um zu geben. Und ich möchte nicht selbstsüchtig sein und selbstverliebt, selbstzentriert sein, sondern ich möchte einen Blick bekommen für die Armut, so, egal ob so geistlich oder physisch oder in irgendeiner anderen Form ist. Wenn du mich beschenkst davor, dann möchte ich möchte ich das ausfüllen, so damit die Person das bekommt, was sie braucht. Und wenn es nur Trost ist oder eine Erbauung oder eine Ermahnung oder sonst irgendwas, ich möchte mit offenen Augen durch die Welt gehen, ja. Mit offenen Augen durch den Alltag gehen. Ich möchte mit offenen Augen in die Gemeinschaft hier gehen. So. Mit deinen Augen, ja. Mit deinem Herzen. Mich nicht nur um mich konzentrieren und mich selbst bejammern und bemitleiden, sondern ja, möchte mich vergessen und lieber fragen, was ich anderen geben kann. Ja, und ich nicht nur konsumieren, sondern ich möchte lieber geben. Ich will dein sein, dein Werkzeug. Danke, dass du es liebst, wenn wir unser Leben geben für andere. Sogar für unsere Feinde. Ja, dass du das segnest. Ja, dass du, dass das das wahre Leben ist, überhaupt. Wenn wir uns verlieren, unser Leben. Ja, ich möchte dieses Leben einfach mehr gewinnen und einfach mehr da drinnen mich bewegen und das erfahren. Barmherzig sein, gütig und gnädig. Und ich bitte dich, dass du meine Augen öffnest für mein Umfeld hier. So viele Menschen, für die ich, an denen ich einfach vorbeigehe. Ich danke dir, dass du auch unsere Schwachheit kennst und dass du uns erinnerst, in dem Moment so zu gucken und dorthin zu gehen. Und bitte gib uns dann noch Liebe und Vertrauen und Mut, einfach ja, zu lieben und zu geben. Danke, dass ich mich sicher fühlen darf. Selbst in der größten Unsicherheit hier. Ich bin geborgen und dafür danke ich dir. Ja, und auch meine Schwachheit ist so stark und ich vertraue darauf, dass du, selbst wenn meine Worte vielleicht nichts gebracht haben, dass dein Wort genug bringt und deine Worte, die du uns, ja, mit denen du mit uns nach Hause gehst, ja, bitte rede einfach mit dem Geist und erfrische uns. Jeden, der hier mit Müdigkeit zu kämpfen hat, ja, und sich matt fühlt, bitte ich dich, dass du ja, Frische reinbringst und stärkst. Und danke, dass es keine Probleme mehr gibt für uns. Nur die, die wir selber uns machen wollen. Bin beladen. Ja, besorgt in so vielen Sachen. Und ich will das abgeben und einfach frei und fröhlich mit dir laufen, ja. Ich möchte dich loben und ehren, weil ich weiß, dass du es machst und du bist ein Lobpreis wert. Ja, ich möchte dich preisen, jeden Tag. Ich möchte erkennen, warum ich dich preisen darf. Also bitte offenbar dich uns allen ganz privat, damit wir einfach erkennen, dass du bei uns bist und mit uns bist, jeden Tag, jede Minute. Ja. Ich will dir dienen, dich anbeten. Oh, man.